Es ist eine Auseinandersetzung mit einem sehr emotionalen Thema, wo du auch, finde ich, wo viele von uns ja so einen inneren, auch sicherlich moralischen Kompass haben und dann darauf eine Entscheidung treffen. Du kannst es aber sehr viel rationaler angehen, so wie du eigentlich deine Altersvorsorge dir anschaust oder dein Investmentportfolio strickst.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und heute geht es um so, na, ich würde mal sagen, so ein typisches viertes Quartalthema. Zum Ende des Jahres machen sich viele private Menschen und Unternehmen oft Gedanken darüber, ob und was und vor allem, wohin sie spenden. Und Hand aufs Herz, ich glaube, unendliches Vertrauen darin, dass meine Spende wirklich einen Unterschied macht, habe ich nicht immer. Ich weiß zum Beispiel aus meiner Online-Marketing-Zeit, was Spendenorganisationen teilweise pro Lead im Online-Marketing ausgeben. Da kamen mir mal fast die Tränen, als ich gelesen habe, dass es durchaus Dutzende Euros sein können, die sie an große Werbeplattformen überweisen, nur um den Kontakt zu einem neuen Spendenden zu bekommen. Das Ganze muss also besser gehen. Und Anne Schulze ist die Gründerin und Geschäftsführerin von effektivspenden.org. Und das ist ein Thema, welches mich tatsächlich wirklich sofort angesprochen hat. Da gibt es wahnsinnig viele interessante Hintergründe, Fakten darüber. Und ich möchte mit Anne zusammen heute verstehen, wie das Spendenbusiness funktioniert, wie ich vielleicht auch vermeiden kann, an den falschen Verein zu spenden und vor allen Dingen, wie sie es hinbekommen hat, dass effektivspenden.org die wirksamste Spendenplattform in Deutschland und der Schweiz geworden ist. Ich würde sagen, liebe Anne, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da bist.
Ja, danke dir, Christoph. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Gespräch und ich denke, da haben wir ein paar spannende Themen.
Ja, das ist gut. Ich habe mir gedacht, ich packe lieber gleich irgendwie all meinen Skeptizismus auf den Tisch, wenn es irgendwie darum geht, Spenden. Ich schicke 100 Euro los. Wie viel kommt tatsächlich auch beim Spendenziel an? Und vielleicht auch zum Ende der Folge wirklich für mich eine klare Roadmap habe, wo ich denn dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen was hinspenden möchte, wenn ich irgendwie im warmen Zuhause sitze und merke, dass wahrscheinlich den allermeisten Menschen hier auf der Welt es in dieser Zeit überhaupt nicht so geht. Ich glaube, vor dem Gründen kommst du aus der Beratung, auch zum Thema Non-Profit. Kannst du uns vielleicht mal ein bis zwei prägnante Situationen aus der Beratung erklären, was du so gemacht hast und warum du dann gemerkt hast, du möchtest unbedingt effektivspenden.org gründen.
Genau. Haben wir auf jeden Fall ein Ziel für heute. Das nehme ich mir vor, dass du hinterher eine Roadmap hast. Das Danke. Ist ja sozusagen mein Daily Business. Nicht immer im Podcast, aber ansonsten mit Spenderinnen. Ja. Genau, vielleicht zu meinem Weg ganz kurz. Ich bin sehr, sehr viel in meinem Leben gesprungen. Ja, ich hatte irgendwie schon sehr, sehr früh die Idee, irgendwie habe ich viel, viel Glück gehabt, dass ich da geboren wurde, wo ich geboren bin. Und irgendwie ist das ein ziemliches Privileg und es gibt ziemlich viel Probleme auf dieser Welt und irgendwann möchte ich einen Beitrag leisten. Und nur ganz kurz, ich habe dann trotzdem erst BWL studiert, habe dann mal ein Jahr in Guatemala gelebt, in den Bergen, in einem Dorf von ehemaligen Guerillakämpfern, bin dann aber trotzdem zu einer großen Unternehmensberatung gegangen, habe da gar nicht Non-Profits beraten, sondern Banken. Und habe eigentlich ein Skillset mir angeeignet und hatte aber immer den Wunsch, irgendwie müssen wir die Welten zusammenbringen. Es muss doch irgendwie mehr Altruismus in die Businesswelt und mehr Businesskonzepte in die Non-Profit-Welt. Und dann bin ich in der Tat in eine kleine Beratung gegangen, die vor allen Dingen auf so multilateraler Ebene beraten hat, also viel mit der Gates-Stiftung und der Weltgesundheitsbehörde. Und parallel dazu haben wir effektiv Spenden gegründet. Ich hatte vorher noch, ich habe eine Station vergessen, da bin ich aus der Beratung raus und habe für eine große Stiftung gearbeitet, für eine wohlhabende Familie in Deutschland. Und da haben wir tatsächlich angefangen, diese Business-Prinzipien sozusagen in die Non-Profit-Welt zu bringen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist meine Heimat. Hier kann ich das sozusagen kombinieren und hier kann ich Ideen und Prinzipien, die ich aus der Business-Welt habe, in die Non-Profit-Welt bringen, weil in der Tat gibt es viele Marktineffizienzen. Ja, und überhaupt schon in dieser Sprache über die Non-Profit-Welt zu reden, ist, glaube ich, eher sehr ungewöhnlich. Und so kam dann tatsächlich irgendwann die Idee, effektiv Spenden zu gründen mit meinem Mitgründer und Geschäftsführer Basti Schwieker. Und eigentlich ging es darum, um jetzt mal einen Anglizismus zu verwenden, doing good, better. Ja, also Gutes, besser tun. Und das ist eigentlich die ganze Idee hinter effektiv Spenden, das nach Deutschland zu bringen, und den Menschen hier eine Möglichkeit zu geben, an möglichst wirksame Organisationen, die wirklich etwas bewirken, zu spenden und das Ganze auch noch von der Steuer absetzen zu können.
Nach welchen Kriterien wählt ihr aus, welche Vereine oder Organisationen bei euch auf der Plattform zu spenden sind? Ich stelle mir das jetzt so vor, bitte korrigiere mich, wenn das falsch ist. Ich gehe auf eure Plattform, ich kann vielleicht so Filter setzen und sagen, was mir wichtig ist, Gebiete vielleicht oder Themen oder vielleicht auch Zielgruppen nach Geschlecht oder sowas. Und dann schlagt ihr mir vor, was dafür irgendwie gute Targets wären, wohin ich spenden könnte, oder?
Ja, so ungefähr. So ganz so ist es noch nicht, aber so ist der Prozess tatsächlich dahinter. Und im Endeffekt, glaube ich, ganz wichtig zu sagen ist, wir wählen gar nicht aus, weil wir nicht die Experten sind. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in diesem Spendenmarkt. Es ist nicht, ich, Anne, finde das Thema toll und dann suche ich mir eine Organisation, sondern es gibt eigentlich ein ganzes Ökosystem an sogenannten Forschungsinstituten, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als herauszufinden, welche Themen sind denn relevant. Also welche Themen sind groß genug, ja, dass wir sie angehen sollten? Also es geht um Scale. Wo gibt es tatsächlich auch Lösungen? Es bringt ja nichts, wenn du ein großes Problem identifiziert hast und es gibt keine Lösung. Dann
was wäre so ein Beispiel für ein großes Problem, wofür es eigentlich gar keine Lösung gibt?
Ich glaube, es ist eher andersrum gefragt. Zum Beispiel, wenn du dir Malaria anschaust, ja, also es gibt immer noch viel zu viele Kinder, die an Malaria sterben, weil wir einfach immer noch eine hohe Malaria-Prävalenz haben. Und da gibt es unterschiedliche Ideen, wie du dagegen angehen kannst. Du kannst Netze verteilen, du kannst irgendwie gucken, dass du die Impfforschung weiter vorantreibst, du kannst irgendwie auch Medikamente vertreiben. Und da schaut man sich einfach an, was ist denn der kosteneffizienteste Ansatz. Ja, da gibt es einfach noch sehr, sehr viel, dadurch, dass die Prävalenzrate gerade auf dem afrikanischen Kontinent noch so hoch ist, gibt es einfach noch sehr, sehr viel, auf Englisch würde man sagen, low-hanging fruits. Ja, du kannst einfach noch sehr günstig Kinder vor einem Malaria-Tod retten. Und das heißt, du schaust dir an, wo gibt es große Probleme, die vielleicht auch nicht die mediale Aufmerksamkeit haben, würde ich gleich auch noch mal gerne zukommen. Wo gibt es Lösungen, die erforscht sind? Und welche Organisationen können das besonders effizient? Und es gibt quasi Forschungsinstitute, die sich mit dieser Forschung beschäftigen und dann Empfehlungen aussprechen. Im Bereich Armut zum Beispiel arbeiten wir mit einem Institut zusammen, das heißt GiveWell, sitzt in Kalifornien, ist von ehemaligen Hedgefondsmanagern gegründet worden, die sich genau die Frage gestellt haben, die du dir gestellt hast. Und die sind inzwischen ein größeres Team, haben mehr als 50.000 Research und schauen sich einfach an, was ist denn in dem Bereich Armut am vielversprechendsten, groß, lösbar, wo gibt's Lösungen und wo ist es noch sinnvoll, Geld zu investieren? Ja, weil einfach Geld fehlt. Und das sind dann die Empfehlungen, die wir auf unserer Seite haben. Und nach diesem Framework oder nach diesen Kriterien haben wir halt pro Themengebiet, wir haben 5 Themengebiete auf unserer Webseite, haben wir Partner, mit denen wir arbeiten und die uns dann diese Empfehlungen aussprechen.
Welche 5 Gebiete sind das?
Genau, das ist Armut, über das ich gerade schon gesprochen habe. Das ist Klima, das ist Tierwohl, das ist Zukunftsrisiken. Das ist so ein bisschen so ein Sammelsurium, wo es um Themen gibt wie nukleare Bedrohung, aber auch künstliche Intelligenz und was sind da Gefahren. Und dann das 5. Gebiet ist Demokratie verteidigen.
Okay, du hattest gerade eben erzählt von diesem Institut in Kalifornien. Du hattest eine Zahl erwähnt, 50.000, sind da 50.000 Studien oder 50.000?
Stunden,
okay.
Stunden, ja.
Okay, Forschung reingegangen. Wenn hier in Deutschland die Menschen spenden, wonach gehen die? Also wer spendet mehr, Unternehmen in Deutschland oder Privatmenschen in Deutschland? Und was sind so die häufigsten Go-To-Adressen, an die Leute denken, wo du sagst, Mensch, vielleicht kann man das ein bisschen aufbrechen?
Ja, also die Zahlen sind tatsächlich nicht ganz einfach zu erheben. Der Spendenmarkt sind in Deutschland wahrscheinlich so 10 bis 12 Milliarden Euro. Da sind Privatmenschen, Unternehmen, aber auch Stiftungen. Und es gibt so ein paar typische Spendenverhalten, die nicht unbedingt immer die wirksamste Spendenentscheidung sind. Und das wollen wir halt aufbrechen.
Ja.
Also typischerweise spenden Deutsche, und das kennst du bestimmt auch von dir, spenden Deutsche sehr, sehr viel in Momenten von Naturkatastrophen. Ja, also es passiert was, eine Überschwemmung, Ahrtal oder auch keine Naturkatastrophe, aber trotzdem auch der Ukraine-Krieg. Wir haben den totalen Impuls, wie du sagst, ne, ich sitze im Warmen, mir geht's relativ gut, ich möchte jetzt helfen. Eine, wie ich finde, total nachvollziehbare emotionale Entscheidung, ich bin hier privilegiert, ich möchte helfen. Allerdings muss man sagen, dass diese Katastrophen total viel mediale Aufmerksamkeit erhalten und eigentlich fast zu viel Geld oder auch zu viel unnütze Sachspenden, ehrlicherweise, in dieses Thema fließen. Und wenn du dir anschaust, wie viele Todesfälle gibt es zum Beispiel durch Malaria versus durch eine Überschwemmung oder durch ein Erdbeben, dann erhält diese Naturkatastrophe, die gerade passiert ist, sehr, sehr viel mediale Aufmerksamkeit, ist aber sozusagen von der Heftigkeit gar nicht unbedingt viel größer. Und Deutsche sind fast so ein bisschen Katastrophenspenden-Weltmeister. Und dann das Zweite.
Woran liegt das? Warum denkst du, fällt es uns so viel einfacher, hier zu spenden, als vielleicht für Malaria auf dem Kontinent Afrika?
Ich glaube, Bilder. Ja, das ist einfach überall in den Medien, du weißt das, und das löst in dem Moment, glaube ich, in uns einen Impuls von Ohnmacht aus. Ne, da passiert jetzt gerade was, was wir nicht gut finden, was wir jetzt auch nicht lösen können. Und dann habe ich halt, was kann ich machen? Ich kann zumindest spenden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz viel Geschichten erzählen, das ist ganz, ganz viel mediale Aufmerksamkeit. Und wir nennen das andere stille Katastrophen. Das sind stille Katastrophen, ja. Und ich glaube, der Mensch, wenn du Online-Marketing-Erfahrung hast, wirst du das wahrscheinlich bestätigen können. Es geht leider immer noch sehr, sehr viel über Bilder und dadurch sozusagen den Mitleidsbutton, also den Knopf zu drücken. Und du brauchst, um Zahlen zu verstehen, wie viele Kinder zum Beispiel jetzt an Malaria sterben oder immer noch an Durchfallerkrankungen, brauchst du fast so eine rationale Empathie. Da kann ich dir keine dramatischen Bilder schicken.
Ich glaube, bis vor wenigen Jahren sterben jeden Tag 10.000 Kinder weltweit, bevor sie 5 Jahre alt werden. Jeden Tag. Und das ist so, es ist so unvorstellbar. Also es ist tatsächlich, wie du sagst, man kann es gar nicht greifen. Dass man im Grunde sagt, gestern, vorgestern, vorvorgestern. Und die meisten Dinge sind ja wahrscheinlich, wenn man es möchte, vermeidbar. Also es gibt nicht zu wenig Essen auf der Welt, aber es gibt dann lokal begrenzt zu wenig Essen. Und oft ist das dann irgendwie politisch gewollt, glaube ich. Gibt es da Erkenntnisse, dass man sagt, wenn jemand im Ahrtal eine Überschwemmung hat, der sieht ja aus wie ich und ich war auch schon mal im gleichen Bundesland, das fällt mir besonders leicht zu spenden. Aber wenn jemand vielleicht komplett anders aussieht als ich und einen komplett anderen Lifestyle hat als ich, dann fällt mir das viel schwieriger, mir vorzustellen, wie das Leben da so ist. Ist das auch so ein Thema? Also merkt man, dass Spenden häufig im selben Land oder Nachbarland einfacher zu erheben sind als eine Hälfte der Welt entfernt?
Total. Ich glaube, da gibt es noch 2 oder 3 ganz interessante Phänomene. Also tendenziell, das wollte ich eben noch sagen, spenden Deutsche gerne lokal. Na, ich glaube, da hast du diese Verbundenheit, da fühlst du dich, okay, ich verstehe, wie es dir geht, ich sehe das sofort. Also kannst du auch die Obdachlosen auf der Straße nehmen. Und genau, auch sicherlich beim Ukraine-Krieg haben wir auch gesehen. Und ich glaube, das ist, ne, das ist hier, das ist in meiner Nähe, ich verstehe, wer das sozusagen ist. Und das ist nicht irgendwie abstrakt und das ist irgendwie nicht jemand, der ganz anders aussieht und das ist nicht ganz weit weg. Und ich glaube, was viele auch unterschätzen, das ist jetzt wieder aus unserer Lehre, wenn wir jetzt nochmal in den Bereich Armut gehen, du kannst mit 1 Euro Spende an ein Projekt in einem afrikanischen Land für zum Beispiel Malarianetze viel mehr erreichen, weil da die Kaufkraft viel geringer ist. Ja, du kannst, das ist viel günstiger, sozusagen ein Kind dort vor einem möglichen Malaria-Infektion oder Tod zu retten, als hier. Das ist natürlich ein sehr, sehr ökonomisches Prinzip. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es knappe Ressourcen gibt, also gerade auch knappe Ressourcen bei Spenden, ist es eben eine Entscheidung, die du so treffen kannst. Aber tendenziell haben die Menschen treffen eher eine Entscheidung, lokal zu spenden. Es wird sehr, sehr viel lokal gespendet. Obwohl du, wenn du jetzt einfach mal ein Menschenleben hier ist genauso viel wert wie ein Menschenleben dort, könntest du quasi dort mehr erreichen.
Gibt es so Zahlen, nach denen ihr Projekte einstuft, wie vielleicht von 100 Euro, die losgeschickt werden? Also du hast gerade schon gesagt, die Kaufkraft ist natürlich, könnte also sein, dass vielleicht 80 Euro von 100 losgeschickten Euro mehr bewirken, weil sie irgendwo ankommen, wo die Kaufkraft dementsprechend höher ist von den 80 Euro, als 95 Euro, die ankommen von 100 Euro, die aber in Deutschland ausgegeben werden und dann vielleicht nur 3 Mahlzeiten oder sowas bekommen. Also wie seid ihr zu eurem, weiß nicht, Algorithmus oder Empfehlung oder Zahlen gekommen? Was ist euch da wichtig?
Super spannend, dass du das ansprichst. Es gibt, ich möchte dazu 2 Themen sagen. Das erste ist, oft, das ist auch so ein Mythos in Deutschland, ne? Ich glaube, man ist ja sehr unbeholfen. Wie treffe ich die Spendenentscheidung? Du kannst ein Thema auswählen und dann findest du das vielleicht gut und findest die Webseite gut oder so. Und dann wird da gibt's vielleicht noch ein Siegel und dann steht da irgendwas, wie hoch die Verwaltungskostenquote ist. Und das ist so ein Mythos, den gibt's in der ganzen Welt. Ja, den gibt's in den USA genauso wie in Deutschland. Und die Verwaltungskosten interessieren nicht. Es ist die falsche Frage. Aber da du dich da nicht die ganze Zeit mit beschäftigst, weißt du es einfach nicht.
Ich habe mich schon mega schlau dafür gefühlt, dass ich das überhaupt sozusagen bedenke.
Ja, das ist auch ein guter erster Schritt. Ich hoffe, nach diesem Podcast denkst du nochmal anders drüber nach. Im Endeffekt, lass mich einen kurzen Vergleich ziehen. Wenn du dir ein iPhone kaufst, glaube ich nicht, dass du darüber nachdenkst, wie viel der CEO von Apple verdient. Das ist eigentlich ziemlich egal dafür, wie gut du das Produkt findest. Du machst das fest an, der finde ich das Produkt gut, genau, habe ich da alle meine Apps drauf, die ich brauche. Und so sollte man im Spenden eigentlich auch denken. Es geht darum, wie gut ist das Produkt, wie gut ist die Intervention. Jetzt haben wir nur hier das Problem, dass du diese Intervention ja nicht erfährst. Du wirst nicht das Malaria-Netz haben. Ja? Das heißt, der Spendenmarkt versagt eigentlich, weil es gar keinen Markt gibt. Es gibt nicht einen Käufer und einen Verkäufer. Und wir haben eine direkte Interaktion und wenn du das Produkt nicht gut findest, dann kaufst du halt beim nächsten Mal das Samsung-Phone zum Beispiel. Oder den Mobile-Vertrag oder wie auch immer. Aber im Spendenmarkt hast du keine direkte Interaktion. Du spendest, es gibt die Spendenorganisation und dann gibt es die Hilfsbedürftigen. Und da gibt es keine Interaktion. Wie gut, es gibt den Feedback-Loop nicht. Das heißt, du verlässt dich auf irgendwelche anderen Größen und oder Geschichten. Und diese Verwaltungskosten sagen relativ wenig darüber aus. Es sagt eigentlich nur darüber aus, dass eine Organisation nicht total intransparent und korrupt ist. Die eigentliche Frage ist aber, wie viel kannst du mit dem, was du gespendet hast, wie viel kannst du anteilig ein Menschenleben retten? Und das ist die Forschung, die dieses Forschungsinstitut zum Beispiel GiveWell aus Kalifornien macht. Die schauen sich in großen Studien an. Das sind wirklich Monster-Excel-Sheets, wo du in die Länder gehst, idealerweise noch sogenannte randomisierte Kontrollstudien machst. Das sind so Studien, wo du sagst, okay, in einem Dorf werden die Netze verteilt, im anderen Dorf werden sie nicht verteilt, ich ziehe mir eine Baseline und dann schaue ich mir an, wie kann ich die Prävalenz oder wie kann ich die Infektionsrate sinken? Und dann kommst du eigentlich darauf, okay, ich gebe so und so viel Geld dahin und wie viel brauche ich, um ein Leben zu retten? Und das ist die Stellgröße, die wir uns anschauen. Das heißt, es geht wirklich um einen Return on Investment, wenn wir das mal kurz nutzen können, und es geht nicht um die Verwaltungsquote.
Okay, verstehe. Du hattest erwähnt, dass der deutsche Spendenmarkt, keine Ahnung, ungefähr 10 bis 12 Milliarden Euro im Jahr ist. Viel wird lokal gespendet. Du hattest auch erwähnt, dass manchmal viel zu viel dann kurzfristig irgendwie aufgerufen wird. Das erinnere ich auch noch. Hier in Hamburg gab es auch diverse Spendenzentren und als dann die größte Not vorbei war, lagen hier tonnenweise Klamotten, Taschen, Jeans, Bettdecken und so weiter rum, die dann gar nicht mehr gebraucht werden, wo ich dann hoffe, dass die natürlich trotzdem irgendwie gut weiterverwendet werden. Höre ich bei dir so ein bisschen raus, dein größtes Ziel ist Menschenleben retten. Also tatsächlich dafür sorgen, dass jemand, der vielleicht heute sonst gestorben wäre, morgen noch lebt. Und du würdest andere Themen wie das Verbessern von Leben oder vielleicht auch, wie schnell kann ich meine Druckerei nach einer Überflutung wieder aufbauen als Unternehmer, das sind für dich Themen, die hätten für dich eine nicht so große Priorität?
Also im Endeffekt geht es immer um Wirkungsmaximierung und da geht es darum, Menschenleben zu retten oder Menschenleben zu verbessern. Ja. Also wie viel zusätzliche Jahre, das klingt jetzt alles sehr statistisch, aber so sind die
super
Modelle.
Also ich glaube, je weniger man da emotional drüber reden kann, desto mehr kann man vielleicht auch mal Dinge ansprechen, die man sich sonst nicht traut anzusprechen. Und ich hoffe, ich werde noch so ein paar ansprechen, die, wo du mir auch sagst, total blöd gedacht, Christoph, oder so.
Genau, aber im Endeffekt geht es darum, mit möglichst wenig Ressourceneinsatz, also Euro, und ich mache gleich noch einen Diskurs zur Sachspende, möglichst viel Menschenleben zu retten oder zu verbessern. Da gibt es halt auch so Kenngrößen. Es geht aber genauso auch um Tierleben. Ja, schönes anderes Thema, können wir gleich auch nochmal zu sprechen, wie viel Geld an Tierheime geht und wie relevant das eigentlich ist. Aber das heißt, uns geht es eigentlich immer darum, möglichst viele zusätzliche Jahre an gutem oder verbessertem Leben zu erreichen. Und das kann entweder sein, dass du Menschen vom Sterben quasi bewahrst, also dass du, indem du Malaria-Netze verteilst, weniger Menschen kriegen Malaria und somit sterben auch weniger in Ländern, wo du noch eine hohe Prävalenz hast. Es kann aber genauso gut auch sein, dass es um das Wohlergehen geht. Wir haben auch jetzt noch nicht auf der Webseite, aber für einige unserer größeren Spenden haben wir auch das Thema Wellbeing und mentale Gesundheit. Also da geht es um, wie kannst du günstig auch zum Beispiel Gruppentherapien anbieten. Da geht es jetzt nicht darum, unbedingt Menschenleben zu retten im klassischen Sinn, aber einfach ein menschenwürdigeres Leben oder ein besseres Leben zu ermöglichen.
Was wäre, wenn, also ich glaube, ihr habt ungefähr über 60 Millionen Euro an Spenden schon verteilt, was ja schon wahnsinnig viel ist. Also ich glaube, ihr seid auch ein relativ kleines Team. Wie viele seid ihr?
Also nur um das zu korrigieren, seit letzter Woche 65 Millionen, ja. Wir laufen jetzt in die Spendensaison, also es läuft hoch, immer noch klein. Und wir sind ein Team von 9 Köpfen, aber ein bisschen weniger FTI.
Okay, was könnte nächste Woche in der Bild-Zeitung eine Überschrift sein, wo du sagst, das ist das Bestmögliche, was euch passieren könnte, das hättest du selbst nicht besser schreiben können. Also wenn du die Möglichkeit hättest, zu Millionen von deutschen Menschen irgendwie zu schreiben oder zu sprechen, was würdest du denen gerne sagen in einem Artikel?
In einem Artikel würde ich ihnen, glaube ich, gerne sagen, entscheidet euch dafür zu spenden mit Herzen, aber mit dem Kopf, wohin die Spende geht.
Wahrscheinlich werden ja die meisten Leute sagen, mach ich.
Ja.
Also wird ja keiner sagen, ich spende absichtlich falsch. Aber was sind zum Beispiel Red Flags, 2, 3 Red Flags, an denen ich mal prüfen könnte, ob das, wohin ich spende, wirklich der beste Einsatz für mein Geld ist?
Ja, schau dir halt an, ob die Wirkung ausgewiesen ist. Also schau dir auf der Webseite an, findest du schöne Geschichten? Oder kannst du wirklich nachvollziehen, was mit deinem Geld gemacht wird? Und damit meine ich bewusst nicht die Verwaltungsquote, wie eben besprochen. Das ist halt es gibt einfach andere Faktoren. Also was kostet es tatsächlich, ein Leben zu retten? Und gibt es so Wirkungsberichte? Oder siehst du einfach nur Stories? Und ich glaube, das ist eine Reise. Ja. Und wie du sagst, Bild-Zeitungsartikel und dann sagen die Leute, ja, mache ich doch. Das sind wirklich, es ist eine Auseinandersetzung mit einem sehr emotionalen Thema, wo du auch, finde ich, wo viele von uns ja so einen inneren, auch sicherlich moralischen Kompass haben und dann darauf eine Entscheidung treffen. Du kannst es aber sehr viel rationaler angehen, so wie du eigentlich deine Altersvorsorge dir anschaust oder dein Investmentportfolio strickst. Wenn du entscheidest, dass du die Wirkung maximieren möchtest und somit pro gespendetem Euro mehr Menschenleben oder Tierleben retten kannst.
Meine persönliche Spendenreise geht leider gerade in eine andere Richtung. Also ich habe, glaube ich, in den letzten Jahren eher nicht lokal gespendet und bin aber zunehmend erschüttert über die Entwicklung in den Ländern, in denen ich gespendet habe, und überlege jetzt eher dort zu spenden, wo ich das Gefühl habe, da könnte ich mir vorstellen, dass in 5 oder 10 Jahren dieses Problem relevant verringert ist. Und das kann ich mir gerade in den Ländern, wo ich bisher hingespendet habe, nicht vorstellen. Was wären so Dinge, wo du sagst, Christoph, überlegst dir nochmal anders? Weil das hat nämlich, was ich jetzt gerade erzählt habe, berücksichtigt überhaupt nicht, wie viel Geld also ich bin mir schon sicher, dass dort, wo ich bisher hingespendet habe, mehr Menschenleben gerettet werden, als es vielleicht in Europa gerettet würden. Aber ich bin gleichzeitig komplett frustriert, weil ich sehe, dass eigentlich jedes Jahr, auch durch die Bevölkerungsentwicklung der Länder, das Leid vorhersehbar immer größer wird. Aber was wären so Sachen, wo du sagst, Christoph, bedenk das bitte nochmal?
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ja, auch weil du das Gefühl hast, dass da sind die Probleme, die müssten eigentlich auf einer ganz anderen Ebene angegangen werden. Und das sehen wir auch. Und deswegen glaube ich nochmal zurück zu dem eigentlichen Konzept, was dahinter steckt. Sagen wir auch immer, bei uns geht es um Themen, die groß sind, ne? Das ist ja das, was du dir angeschaut hast, dann die lösbar sind, wo es kosteneffektive Lösungen gibt und die wir auch nachweisen können und wo auch noch Geld fehlt. Ja, und ich glaube, da kannst du dir unsere Organisationen anschauen, und ich bin immer wieder begeistert, weil sie einfach da auch so rigoros reingehen und sagen, wo können wir wirklich eine Veränderung herbeiführen. Und ich finde das immer so großartig, wenn ich mit unseren Organisationen spreche und mir sozusagen deren Fallstudien anschaue und einfach sehe, okay, da gibt es eine Veränderung und da werden lokal Leute aus Armut gehoben. Ich nehme mal ein Beispiel, weil ich da selber schon auch vor Ort war. Es gibt eine Organisation, die heißt Give Directly. Die machen bedingungsloses Grundeinkommen im afrikanischen Kontinent, weil du, nochmal wieder zur Kaufkraft, du brauchst natürlich in Uganda viel weniger Hunderte Euro pro Jahr, als wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen hier in Deutschland einführen würdest. Also bedingungsloses Grundeinkommen geht total gegen ganz, ganz viele Prinzipien und Konzepte der Entwicklungszusammenarbeit, wo wir ja häufig irgendwie hier im Westen meinen, wir wüssten irgendwie, was die beste Intervention ist und glauben, dass Menschen arm sind und gleichzeitig auch dumm, ist nicht so. Also dort wird in den Orten, also es wird geschaut, wo ist die ärmste Region in Uganda. Ich war da selber schon vor Ort in den Dörfern. Das ist mit so randomisierten Kontrollstudien total gut nachgewiesen und die laufen auch echt schon sehr, sehr lange, über 10 Jahre, glaube ich, inzwischen. Das heißt, du kannst dir wirklich auch einen Langzeiteffekt anschauen. Und du gehst in die Dörfer und gibst halt bedingungsloses Grundeinkommen aus. Gibt es ein paar unterschiedliche Möglichkeiten, einmal im Jahr, mehrfach und so weiter. Und es ist wirklich beeindruckend zu sehen, was in diesen Dörfern passiert. Ja, das ist halt sehr vielfältig. Die einen kaufen sich ein Dach, damit sie nicht immer das Bambusdach irgendwie jedes Jahr aus oder Strohdach auswechseln müssen. Die anderen können endlich irgendwie die Schulgebühren bezahlen. Und die Leute haben aber eine Entscheidungsgewalt. Das heißt, ich persönlich finde das aus einer menschlichen Sicht auch einfach noch großartig. Und es gibt einfach nachgewiesenermaßen Studien, wo du siehst, du kannst Dörfer und in zum Beispiel Burundi und Ruanda jetzt auch ganze Regionen aus der Armut heben. Ja, und ich verstehe total deinen Frust. Mhm. Und es gibt sehr, sehr viele Interventionen, die genau das machen, was du befürchtest. Mhm. Es gibt aber auch echt andere Projekte, die wirklich cool sind und wo du wirklich sehen kannst, dass Armut reduziert wird, ein Menschenleben gerettet wird. Und ich glaube, das ist damit verbunden, wie viel Zeit, also du hast dich ja jetzt schon entschieden, dich damit zu beschäftigen. Ne? Deswegen bist du zu der Entscheidung gekommen, ich ziehe da mein Geld ab und gebe das irgendwo anders hin. Da bist du, glaube ich, schon fast eine Ausnahme. Also es ist einfach Investment. Ne? Möchte ich mich damit beschäftigen, wo die Spende am besten ankommt und Recherche machen. Und ach, es gibt so viel, es gibt so viele Organisationen, du wirst ja auch irgendwie, ne, wenn du dann Google Search anmachst, wie du gesagt hast, wirst du überflutet mit Angeboten, dann gehst du aus dem Hauptbahnhof raus und wirst noch angesprochen und am liebsten wollen sie dir irgendwie eine Dauerspende sozusagen dich unterschreiben lassen. Und in diesem Dschungel die richtigen Fragen zu stellen und die richtige Entscheidung zu treffen, das ist echt aufwendig. Und ja, deswegen gibt's uns. Weil wir gerne halt aufklären wollen und Menschen einfach in dieser Entscheidungsfindung begleiten wollen. Weil, das habe ich bisher immer wieder erlebt und ich bin jetzt natürlich sehr nah dran und ich kenne auch die Organisation. Irgendwie hast du dann das Gefühl, du bist Teil einer Lösung, wenn du mit diesen Organisationen sprichst und auch von denen tatsächlich Live-Berichte bekommst.
Ja, also ich auch, ne, zu spenden gibt ja auch meinem Leben irgendwie Hope, Meaning and Purpose. Und leider, wenn ich nur 100 Euro im Jahr spende, habe ich fast die gleichen Glücksgefühl, als würde ich 10.000 Euro spenden, was ja auch nochmal gemein ist. Ja, es wäre toll, wenn das Hope, Meaning and Purpose auch beim Spender skalieren würde. Falls du sagen, also wahrscheinlich möchtest niemand mehr, dass du arbeitslos wirst, weil dein Job nicht mehr gebraucht wird.
Ah, doch, ich möchte es aber.
Ja, aber sozusagen, du weißt, ne, also sozusagen, wenn es kein Elend mehr auf der Welt gäbe und du arbeitslos wärst, das würde dich ja hoffentlich am Ende des Tages doch irgendwie zufrieden machen. Ich bin gerade so ein bisschen da, dass ich denke, ungeplantes Bevölkerungswachstum ist für mich mit eins der größten Probleme auf der Welt. Dann gibt's wahrscheinlich noch, weiß nicht, ist Globalisierung ein Problem, ist Politik ein Problem, ist Religion ein Problem? Gibt es für euch so krasse Faktoren, wo ihr sagt, wenn wir ein oder zwei größte Armutsprobleme identifizieren könnten, das wären diese ein, zwei größten Impacts auf, warum überhaupt Menschen arm sind?
Ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu sagen, weil das häufig so multifaktoriell ist. Ne? Und wir dann auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen sprechen von, wie funktioniert eigentlich die Weltgemeinschaft oder wie funktioniert sie gerade auch nicht. Und ich komme nochmal auf unsere Prinzipien und da sind wir vielleicht einfach so ein bisschen auch fokussiert, dass wir sagen, wir wissen, dass es jetzt noch viel zu viel Armut gibt. Also wir haben schon positive Trends gesehen, wir haben ja aber, also es gibt deutlich weniger Menschen. Es gibt ja auch ein paar positive Dinge. Es gibt deutlich weniger Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben. Das ist aber vor allen Dingen durch Menschen, die rausgehoben wurden in China und in Indien. Und auf dem afrikanischen Kontinent ist das halt immer noch ein großes Thema. Und da gibt es Lösungen. Und die können wir jetzt einsetzen. Das heißt, das Armutsproblem, ich sehe es sehr, sehr gerne gelöst in meiner Lifetime, in meiner Lebenszeit, dass Menschen nicht mehr so viele Menschen unterhalb der Armutsgrenze leben. Mhm. Und dafür gibt es Lösungen, auch auf einer sehr kleinen Ebene. Ich glaube, es muss halt noch dann dazukommen, die systemische Ebene. Ja, also, dass wir irgendwie über Korruption in Regierungen und so weiter sprechen. Das ist aktuell nicht mein Fokus.
Ja.
Ist eine ganz bewusste Entscheidung, ja, dass wir sagen, wir gehen halt inkrementell vor auf der Individualebene. Demokratie ist, glaube ich, auch ein Riesenthema, weil wir gerade überall sehen, dass, also brauche ich dir nicht zu sagen, wenn wir uns die Wahlergebnisse anschauen und wir haben eine große entscheidende Wahl vor uns in den USA.
Ja.
Wenn die nicht gut ausgeht, glaube ich, sehen wir bei ganz, ganz vielen Themen auch Sekundäreffekte, ne? Also dann wird weniger ausgegeben wahrscheinlich für Entwicklungszusammenarbeit, dann wird wahrscheinlich weniger für Klimaschutz ausgegeben, es werden einige vertragliche Verpflichtungen wahrscheinlich wieder aufgelöst. Und ich glaube, das Erschreckende an dem Thema Demokratie ist, dass es extrem viel Forschung darüber gibt, was gerade alles nicht funktioniert und warum das alles gerade so ist. Es gibt aber erschreckend wenig Forschung darüber, was eigentlich getan werden kann. Und nochmal, um da vielleicht eine Verbindung zu ziehen. Im Bereich Armut kannst du sehr, sehr häufig Interventionen messen. Ne? Du verteilst ein Moskitonetz, weißt, wie viel das kostet, kannst nachschauen, wie die Prävalenzrate sinkt. Bei Demokratie können wir keine randomisierten Kontrollstudien machen. Das Gleiche gilt fast für Klimaschutz. Das heißt, du musst da einfach Wirkungsforschung ganz anders betreiben. Da geht es aber ganz viel mehr um, ich nenne jetzt mal diesen Begriff, der auch so ein bisschen viel verwendet wird, aber es geht viel um systemische Veränderung. Ja, da geht es eigentlich darum, was müssen wir eigentlich machen, damit wir zum Beispiel bei Demokratie diese Überschwemmung von nicht demokratischen Messages auf Social Media oder so vermeiden. Ja, und da ist einfach noch viel zu wenig Verständnis. Da stecken wir im Vergleich zu dem Armutsbereich noch total in den Kinderschuhen.
Was sind gute Indizes, anhand denen ich mich vielleicht orientieren kann, um mal zu gucken, in welchen Regionen der Welt besonders viel Hilfe notwendig ist? Findest du den Human Development Index? Ist das etwas, wo man sagen kann, ja, wenn man sich da auf die unteren Länder einschießt und gute Projekte findet, ist das gar nicht schlecht? Oder
gibt's da was? Kannst du dir, auf jeden Fall ist das, glaube ich, schon mal ein guter Indikator. Es gibt eine wunderbare Seite, Our World in Data.
Ja.
Großartig, ja, für verschiedenste Informationen. Also sowohl von Demokratie über Armut, über Tierwohl. Mit denen arbeiten wir auch immer sehr eng zusammen, finde ich, machen super Analysen und können das auch noch ganz gut visualisieren.
Die sind auch ziemlich evidenzbasiert, was die da so an Daten
haben. Total. Ja, also ist auch aus unserem Ökosystem. Und mit denen arbeiten wir auch ganz eng zusammen.
Okay, also Our World in Data, das finde ich super. Du hattest jetzt schon ein, zweimal das Thema Tierwohl angesprochen. Finde ich auch nochmal relevant, dass wir das ansprechen. Wenn jemand bisher sagt, nicht allen Menschen geht's gut, warum soll ich denn jetzt irgendwie dem Tierwohl was Gutes tun? Was würdest du den Leuten sagen, damit sie sich dem Thema nochmal gedanklich nähern können?
Ja, zwei Gedanken dazu. Erstens ist es eine sehr persönliche Entscheidung, wie viel Wert du einem Tier gibst. Oder ich meine, kannst du auch nochmal unterscheiden zwischen einem Hund und einem Elefanten oder einem Schwein und einer Kuh. Und das ist eine sehr persönliche Einschätzung. Da kann ich auch gar nicht viel zu sagen. Ich bin seit vielen, vielen Jahren Vegetarier und habe das irgendwann mal entschieden, dass ich Tierleid nicht persönlich unterstützen möchte und bin deswegen Vegetarierin geworden. Nicht der wirkungsvollste Hebel, aber damals eine gute Entscheidung. Aber was ganz, ganz spannend ist, es wird in Deutschland sehr viel an Tierheime gespendet. Und ich glaube, das ist so das Äquivalent zu, ich spende hier bei einer Katastrophe versus ich spende an die stille Katastrophe Malaria auf dem afrikanischen Kontinent. Und es wird wahnsinnig viel an Tierheime gespendet. Aber das löst eigentlich nicht das Problem. Das wird nicht den Großteil der Tiere aus der Not retten. Wenn du dir das anschaust, leben in Deutschland 99% der Tiere in Massentierhaltung. Mhm. Also Hühner, Kühe, Schweine.
Ja.
Und nur 1% lebt in Tierheimen.
Ja.
Es geht aber von den Spendengeldern 2/3 an Tierheime.
Ja.
Und 1% geht an die Vermeidung oder Verringerung von Massentierhaltung.
Ja.
Und ich glaube, da ist was falsch. Und ich glaube, das ist genau wieder das, was wir eben so ein bisschen bei den Menschen und den Naturkatastrophen versus fernen und stillen Katastrophen hatten. Ne, du hast das süße Haustier, du siehst irgendwie im Tierheim, die machen vielleicht irgendwie dann auch noch Anzeigen. Du kennst jemanden, der in der Pandemie sich einen Hund aus dem Tierheim geholt hat. Und natürlich ist das Einzelschicksal des Hundes tragisch. Wenn du aber wieder diese Helikopterperspektive nimmst, dann müssen wir uns damit beschäftigen, dass nicht mehr so viele Tiere in Deutschland in katastrophalen Bedingungen in der Massentierhaltung gehalten werden. Das sehen wir halt nicht. Ne? Da fährst du halt durch MacPom oder Brandenburg und siehst dann irgendwo mal da so einen Stall.
Ja, da scrolle ich auch gerne lieber weiter, wenn auf Instagram da so ein Video kommt. Ja. Das versaut mir nämlich meinen Cappuccino.
Genau. Und da sind wir wieder bei diesen Pattern, wie triffst du Entscheidungen? Ne? Manchmal sind für uns Themen auch, glaube ich, zu groß, zu ohnmächtig, gerade in dieser Welt mit Polykrisen. Und ich glaube, da hat der Mensch sich deswegen gut entwickelt, weil er auch diese Verdrängungsmechanismen hat. Und dann schauen wir uns das nicht an. Aber es ist doch ganz süß, wenn du dann siehst, dass irgendjemand den Hund aus Rumänien gerettet hat.
Ich glaube, es ist auch in den letzten 10 Jahren, in Deutschland kamen ja Millionen Hauskatzen dazu. Und diese Millionen zusätzlichen Hauskatzen, die brauchen natürlich auch Millionen Kilo Fleisch, die sie im Jahr essen. Und ich glaube, in Deutschland sind es ungefähr 20% des Fleisches, was wir so anbauen oder herstellen, um mal richtig furchtbare Begriffe zu sagen, wenn man eigentlich Tiere meint, ist Tierfutter in Deutschland. 20%. Und das ist natürlich in den letzten Jahren dramatisch gestiegen. Und wahrscheinlich ist irgendwie die 4 eingesparten Flüge, da weil ich irgendwie fürs Klima protestiere, sind durch eine Hauskatze wieder weg. Ich glaube, wenn du eine Hauskatze hast, kannst du im Grunde alle 2 Jahre Businessklasse nach New York fliegen und hast den gleichen CO2-Abdruck als durch das ganze Tierfutter und so weiter. Also es ist, was da an Zahlen und Erkenntnissen noch steckt, ist so viel. Und zwar, genau wie du sagst, ich glaube, man hat auch gar keinen Bock. Ja, weil irgendwie 90% der Deutschen essen Fleisch. Irgendwie sowas.
Ja.
Und ich glaube, man hat überhaupt keine Lust zu erkennen, dass man selbst, entweder dadurch, dass man Fleisch isst oder dadurch, dass man Haustiere hat, ein riesengroßes Problem ist. Und das wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern wird, zu erkennen, was das eigentlich für eine verdammt falsche Entwicklung war. Das überrascht mich auch immer wieder. Also ich habe auch irgendwie vor 8, 9 Jahren oder so aufgehört, Fleisch zu essen. Und je weiter man irgendwie weg ist vom Thema Fleisch essen, umso verrückter findet man dieses ganze Setup. Und umso unglaublicher findet man, dass kein Mensch Lust hat zu erkennen, dass irgendwie in 30 Kilometer Umgebung diverse furchtbarste Anstalten sind, in denen einfach Tag und Nacht, 24/7, 365 Tage im Jahr Tiere in allergrößter Panik geschlachtet werden. Nach einem kurzen, wahnsinnig qualvollen Leben.
Absolut.
Das finde ich mega krass.
Ja, das ist auch erschütternd. Und das wollen wir halt nicht sehen und das sehen wir oft auch nicht. Und manchmal siehst du dann halt immer wieder diese Transporte auf der Autobahn, da wird mir eigentlich immer regelmäßig wieder übel. Mit einem glücklichen Schwein hinten drauf. Ja, genau. Ja. Und was du eben zum Katzenfutter gesagt hast, das Katzenfutter, also sicherlich viele Tiere und viele Katzen, aber wenn du dir anschaust, dass ich eben sagte, ne, 99% der Tiere leben in Massentierhaltung, da geht es ja nicht nur um die Bedingungen dieser Tiere, sehr qualvoll, aber sie sind ja auch wahnsinnig ineffizient, weil für diese Tiere ja auch Futter hergestellt werden muss, was irgendwo angebaut wird und dann wird es verfüttert und dann werden die Tiere geschlachtet und dann essen wir einen Teil davon. Das heißt, diese ganze Ineffizienz, auch in dieser Kette überhaupt Tiere zu essen, hat noch ganz viele Sekundäreffekte. Ne? Wie viele Regenwälder werden dafür abgeholzt und so weiter. Also da kannst du auch sagen, auch das hat einen Klimaeffekt.
Ja.
Und deswegen haben wir eine Organisation, also bei uns im Bereich Tierwohl, die einen gehen sehr stark um, da geht es ganz stark um die Haltungsbedingungen zu verbessern. Die andere Organisation versucht aber wirklich das Thema alternative Proteine zu pushen. Weil es ist ja schön, Christoph, dass du Vegetarier bist. Ich bin es ja auch. Freuen wir uns und hoffen noch viele Freunde zu überzeugen.
Ich bin leider nicht vegan. Das ist, also ich muss auch sagen, ich finde es moralisch von mir nicht vertretbar, dass ich nicht vegan bin. Weil sozusagen nur für meinen Geschmack. Es gibt ja nichts, was es irgendwie nur in der Milch gibt. Ich kann es ja substituieren. Und ob ich jetzt irgendwie substituiere oder irgendwie Eutermilch irgendwie trinke, das ist ja, beides muss ja irgendwie durch meinen Mund rein. Das ist ja irgendwie überhaupt nicht irgendwie verrückt, aber nur für meinen Geschmack nehme ich in Kauf, dass Tiere mit der Hand befruchtet werden, ihnen nach am Tag der Geburt das Kälbchen weggenommen wird, damit sie möglichst schnell wieder Milch geben. Unfassbar, aber muss ich wirklich auch sagen, das ist eigentlich für mich, dass ich so bin, eigentlich nicht vertretbar.
Ja, und da bist du ja nicht alleine, ne? Und du reflektierst da sogar schon so drüber und schiebst das nicht weg. Das ist ja auch ein einfaches Thema, was man wegschieben kann. Aber ich wollte nur sagen, eine andere Organisation, die wir empfehlen, die ich auch super finde, Good Food Institute, die kümmert sich eben um Forschung von alternativen Proteinen, weil in dem ganzen Bereich Tierwohl, also weniger Tiere essen, also das eine ist ja Standards verbessern, das andere wäre, wir essen einfach weniger Tiere. Da wird es aber nicht ausreichen, dass wir zwei das irgendwie mal so entschieden haben. Ja, da brauchen wir ganz andere Hebel. Da brauchen wir halt Forschung, dass diese Produkte ähnlich gut schmecken, dass es sozusagen keine Verzichtsentscheidung ist. Verzicht ist ja gerade sowieso in Deutschland ein schwieriges Thema. Aber das heißt, du musst gute Alternativen auf den Markt bringen. Und dann hast du sozusagen, kümmerst du dich sozusagen um das Tierwohlthema und du kümmerst dich aber auch ein bisschen um das Klimathema. Weil wenn du halt im Labor alternative Proteine züchtest, brauchst du eben nicht mehr diese Flächen, um Getreide anzubauen, was dann an Tiere verfüttert wird. Und da hast du ganz, ganz viele Sekundäreffekte und da wird es nicht reichen, dass wir auf Individualebene unser Verhalten ändern. Da brauchen wir andere Hebel, da brauchen wir Gesetzgebung, da brauchen wir entsprechende Forschung, die da rein investiert wird, auch sozusagen von staatlicher Seite unterstützt. Ganz viel Lobbying, auch das ganze Labeling-Thema ist ja auch noch so ein Thema. Aber wir brauchen da größere Lösungen. Und deswegen sind wir, wenn du dir anschaust, unsere Empfehlungen auf der Klima- und auf der Tierwohlseite sind auch nicht die Individuallösung. Das sind eher systemische Lösungen, weil wir dahin müssen, wo die großen, entweder auf der Klimaseite CO2-Emittenten sind oder wo ganz viel Tierleid halt stattfindet. Aber bleib trotzdem weiter Vegetarier und versuche irgendwie ein bisschen mehr plant-based zu essen.
Ja. Das auf jeden Fall. Und ich gucke auf YouTube mir immer so einen Veganer an, der auf der Straße mit Leuten diskutiert. Und der hat halt, muss ich ehrlich zugeben, da gibt's halt kein Argument, wo ich sage, nee, da hat er Unrecht. Also das ist.
Aber es ist spannend, ne?
Ja, ich finde das spannend.
Also ich bin keine Psychologin, ich fände das aber aus verhaltenspsychologischer Sicht nochmal total spannend, weil ich glaube, dahinter stecken ja so ein paar Mechanismen, die wir wahrscheinlich auch aufs Spenden übertragen können. Wie triffst du eigentlich Entscheidungen und wo drückst du mal lieber Themen weg, weil es eigentlich für dich unangenehme Konsequenzen hätte, wenn du es total zu Ende denkst?
Ja, total. Ganz, davon gibt es so, so viel und wenn man da mal die Augen aufmacht, dann hat man wirklich das Gefühl, wir sind noch viel mehr im Mittelalter, als ich es eigentlich mein ganzes Leben dachte, weil ich irgendwie ICE fahre und mein Auto angeht, wenn ich auf den Startknopf drücke. Und wie viel da widersprüchlich ist teilweise wirklich verrückt. Ich möchte jetzt zum Abschluss gerne von dir wissen, ich habe jetzt mir ein Budget überlegt, möchte zu eurer Webseite gehen. Wie kann ich das jetzt gut ausgeben? Gib mir nochmal 2, 3 Tipps oder auch den Leuten zu Hause nochmal, was sie bei euch erwarten. Und was vielleicht ihr auch so an Feedback bekommt von Leuten, die bei euch gespendet haben, die dann gesagt haben, Mann, das hat mein Spenden-Experience relevant verbessert.
Also genau, erstmal schon mal gut, dass du dir ein Budget setzt und dir dessen bewusst bist, dass du da einen Beitrag leisten kannst. Und dann geht es wirklich darum, was sind die Themen, die für dich relevant sind. Da ist es schwierig, tatsächlich so eine Leitlinie zu geben. Also ich spende an alle Themen, weil ich sie alle relevant finde und alle Organisationen kenne. Aber das ist so ein bisschen individuell. Ja? Das heißt, sowas, wenn jetzt zum Beispiel für dich Armut und Demokratie Themen wären, aber du hast ja auch gesagt, Tierwohl eigentlich auch und vielleicht Klima irgendwie auch noch, aber dann kannst du einfach dein Budget auch gewissermaßen splitten. Du hast halt auf der einen Seite die Armutsthemen, ne, mit Zählen, Messen, Wiegen, wo du sehr, sehr konkrete Ergebnisse messen kannst. Auf den anderen Ebenen ist es zum Teil ein bisschen vager, weil es halt viel dann auch um Gesetzgebung und Politik geht. Das ist so ein bisschen, was sagt dir da auch zu? Also das finde ich, ist eine sehr persönliche Entscheidung. Und dann kannst du, je nachdem, wie viel Zeit du hast, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, und wie viel du verstehen möchtest, entweder dich mit den einzelnen Organisationen beschäftigen oder wir bieten pro Themengebiet auch sogenannte Fonds an. Ja, also es gibt den Armutsfonds, den Klimafonds, den Demokratiefonds. Und da entscheiden wir 2-mal im Jahr zusammen mit Experten, eben so Instituten, wie ich sie eben genannt habe, die haben wir quasi in allen Themengebieten, wohin das Geld jetzt am besten geht. Also wo macht unser Geld, was wir von Spendern gesammelt haben für den Bereich Armut oder Klima oder Tierwohl, jetzt den größten Unterschied und was ist ein sinnvolles Projekt? Und das wäre quasi eine Entscheidung, wo du sagst, also ich glaube, die von Effektiv Spenden haben schon verstanden, wie man das Geld gut allokiert. Und so, ich verlasse mich auf die Expertinnen und Expertinnen, weil ich gar nicht so viel Zeit damit verbringen kann und möchte. Und das machen tatsächlich sehr viele von unseren Spendern. Also wir haben die Fonds vor ein paar Jahren eingeführt und viele sagen, ich finde einfach euer Konzept toll, weil ich möchte die Wirkung maximieren. Ich habe aber gar nicht so viel Zeit. Ich habe noch einen anderen Job, ja. Und ich möchte mir nicht die Monster-Excel anschauen oder die Wirkungsstudien. Und ich weiß, dass ihr mit guten, vertrauenswürdigen Partnern zusammenarbeitet und deswegen gebe ich das Geld in den Fonds.
Das finde ich sehr gut. Hm?
Deine zweite Frage war ja noch, was sagen unsere Spender?
Ja.
Es ist immer toll. Ich liebe es, mit unseren Spendern und Spenderinnen zu sprechen, weil du dich einfach auf so eine Reise machst und da ganz viele Erkenntnisse und Aha-Effekte entstehen, wenn wir gemeinsam miteinander sprechen. Und wir sprechen auch immer gerne mit jedem Spender und jeder Spenderin, weil es, glaube ich, manchmal gar nicht so einfach ist, von so einer nüchternen Webseite sich begeistern zu lassen, während du noch irgendwie ganz viele andere Impulse hast und hier ein Spendenaufruf ist, da eine Spendengala ist, dann so Ziele ausgerufen werden. Und das heißt, wir haben immer ganz tolle Gespräche mit Spendern und Spenderinnen, einfach um genau uns gemeinsam auf diese Reise zu machen und dann zu schauen, was für ein Portfolio am Ende für die Person am besten passt.
Vielen, vielen Dank. Ich werde euch dieses Jahr nutzen, werde das mal ausprobieren. Hoffe, dass Zuhörerinnen und Zuhörer das auch mal machen. Ist wahrscheinlich immer schwierig, wenn man noch keine Household Brand ist, gerade bei dem Thema irgendwie Leute dazu zu bewegen, einen zu nutzen. Aber ihr habt so tolle Auszeichnungen, ihr habt einen so tollen Ansatz. Ich finde, mich hat es wahnsinnig beeindruckt, dass du gesagt hast, du möchtest gucken, nicht irgendwie emotionale Bilder, sondern die Augen auf die Daten zu haben. Das finde ich unheimlich vielversprechend und hat mir sozusagen, das ist mein Takeaway, was ich so im Kopf behalte, wenn ich an effektivspenden.org denke. Vielen Dank, Anne.
Danke dir, Christoph.
Der Podcast war jetzt irgendwie eine Zeit lang und zum Thema Tierwohl, ich habe gerade mal ausgerechnet, während dieses Podcasts wurden in Deutschland ungefähr 70.000 Tiere geschlachtet. Das nur mal so für den Hinterkopf. Eher mehr. Also es war eine sehr konservative Zahl, wahrscheinlich eher relevant mehr. Also ich glaube, ja, Tierwohl ist bestimmt, taucht auf meiner Bingo-Karte, wohin ich spenden möchte, bestimmt dieses Jahr auch auf. Euch zu Hause hoffe ich, dass es, obwohl es natürlich auch ein schwieriges Thema ist, interessant war, hier zuzuhören. Auch vielleicht interessant mal zu gucken, wohin ihr spendet und wie sicher ihr seid, wie viel da wirklich ankommt. Ich war zum Beispiel überrascht, dass der Verwaltungskostenanteil von Spenden, da habe ich immer drauf geguckt, dass der möglichst niedrig ist und fand den Ansatz von Anne nochmal sehr gut zu gucken. Nee, guck doch lieber drauf, ja, lieber hoher Anteil von Verwaltung, aber dafür viel, viel mehr Impact als umgekehrt. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch noch mitnehme, was mir geholfen hat. Also, Anne, können wir noch irgendwas für euch tun? Gibt es noch was, was wir nicht besprochen haben, was dir wichtig ist?
Nein, gute Zusammenfassung. Ich hoffe, Toll. Viele Menschen machen sich auf diese Spendenreise. Ja,
das hoffe ich auch. Das ist, ne, also dauert irgendwie alles Zeit und wahrscheinlich ist man irgendwie, wenn man 18 ist, hat man da andere Prios im Leben, aber irgendwann, glaube ich, ist es schon wichtig zu verstehen, wie die Welt so außerhalb der vier Wände und der Straße und dem Weg von der Arbeit nach Hause und so weiter funktioniert. Und ich glaube, dann wird so ein Thema wie das, was du angehst, immer wichtiger und das bin ich sehr dankbar, dass du sowas machst. Vielen Dank. Alles Gute für euch. Lieben Dank an euch zu Hause fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Woche. Macht euch ein paar Gedanken. Lasst mich wissen, wie ihr die Folge fandet. War ja vielleicht auch mal ein bisschen anderes Thema, als drüber zu sprechen, wie man irgendwie das eigene Unternehmen zum Thema IT-Security irgendwie besser macht. Aber mir hat das Thema sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Kommt hervorragend durch die Woche. Liebe digitale Grüße von
Anne
und von Christoph. Tschüss.